Heute mit Martin Schramm. Knackige minus 65 Grad, eine giftige Atmosphäre, überwiegend aus Kohlendioxid und dazu noch jede Menge Strahlung aus dem Weltraum. Es gibt tatsächlich Reiseziele, die verlockender sind als der Mars. Dennoch soll es in nicht allzu ferner Zukunft eine Mission mit Menschen dorthin geben. Und in zahlreichen Simulationen hier auf der Erde hat man bereits versucht zu erkunden, wie so ein Leben auf unserem Nachbarplaneten unter realen Bedingungen ablaufen könnte. Und ganz aktuell hat auch die NASA ein Inserat geschaltet. Sie sucht Marsbewohner auf Zeit. 4 Freiwillige für eine einjährige Simulation in einem Camp im texanischen Houston, dem Mars Dune Alpha Habitat. Wie es sich anfühlt, bei so einem Experiment dabei zu sein, das erzählt uns gleich eine Forscherin, die sowas schon mal mitgemacht hat. Doch zunächst schildert uns Stefan Geier, worauf sich die Teilnehmer des NASA-Experiments eigentlich einlassen.
So klingt es auf dem Mars. Also in echt, wenn der Marswind pfeift und den roten Staub mit bis zu 100 Kilometer pro Stunde über die Dünen treibt. Und so wird es klingen, wenn 2025 4 Teilnehmer die Tür hinter sich und damit der Welt schließen und in das simulierte Mars Dune Alpha Habitat einziehen. Auf einer Fläche so groß wie ein Einfamilienhaus, knapp 160 Quadratmeter, werden die 4 Analog-Astronauten leben und arbeiten. Dazu haben sie Schlafräume zur Verfügung, 2 Badezimmer, ein Wohnzimmer, Küche, kleines Fitnessstudio, ein Labor und ein Zimmer für medizinische Untersuchungen. Ach ja, und nicht zu vergessen, der Technikraum und der Außenbereich. Wenn sie in Raumanzügen durch die Schleuse ins Freie treten, stehen sie auf rotem Sand, wie auf dem Mars. Auch wenn diese Terrasse nur wenige Quadratmeter groß ist, wie es ist, wenn man immer nur roten Sand und rote Felsen sieht und das ein Jahr lang, auch das kann man hier testen. Und noch dazu im Marsgarten mit einem Roboter zusammenarbeiten. Das ganze Haus steht in einer Halle des Houston Space Center der NASA und ist mit einem gigantischen 3D-Drucker aus einer lehmartigen roten Paste Schicht für Schicht gedruckt worden. Eine Technik, die sich Ingenieure auch für echte Marsmissionen vorstellen können. Der Sinn des Experiments? Die NASA will testen, mit welchen Herausforderungen die 4 Bewohner zu kämpfen haben, welche sie meistern und wo es richtig schwierig wird. So haben die 4 nur begrenzte Wasser- und Essensvorräte, die können sie aber erweitern, wenn es ihnen gelingt, eigenes Gemüse anzubauen. Spezielle Gewächshausregale sind natürlich vorhanden. Auch Fragen wie, eignen sich die Möbel und die Einrichtungsgegenstände für Experimente auf der einen Seite und ein gutes Lebensgefühl auf der anderen? Mit der Bodenstation und mit ihren Angehörigen können die Bewohner kommunizieren, allerdings nur mit gut 20 Minuten Verzögerung, eben als ob sie auf dem Mars wären. Das Signal von dort zur Erde dauert eben nun mal so lang. Und natürlich versprechen sich die Forscherinnen und Forscher Antworten auf alle Fragen rund um den körperlichen und seelischen Zustand der Teilnehmer. Denn ein Jahr lang, eingesperrt in einer Mars-WG mit begrenzten Vorräten, damit muss jeder für sich und auch die Gruppe erstmal zurechtkommen. Die Analogmission ist das zweite in einer Reihe von 3 Experimenten in dieser Einrichtung. Es hat auch schon andere solche Isolationsexperimente gegeben. Neben kleineren, in der Wüste oder auf Hawaii, ist das berühmteste bislang Mars 500, ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer großer Weltraumorganisationen. In mehreren Stufen verbrachten dort vor gut 10 Jahren 3 verschiedene Crews bis zu 520 Tage in einem künstlichen Mars-Habitat nahe Moskau. Das Mars Dune Alpha Habitat soll in dieser Reihe von Isolationsexperimenten der nächste Schritt sein. Ein weiterer auf einer bemannten Mission zum Mars.
Und wie einen das verändert, was man durchmacht und erlebt, wenn man bei so einer Simulation dabei ist, das erzählt uns jetzt die Physikerin Christiane Heinicke. 2015 ist sie ausgewählt worden von der NASA unter zahlreichen Bewerbern für ein Experiment auf einem Vulkan auf Hawaii. Ein Jahr, 365 Tage Isolation folgten dann, zusammen mit 5 anderen Wissenschaftlern. Christiane Heinicke hat mir zunächst mal geschildert, wie dieses Marscamp auf Hawaii damals ausgesehen hat.
Genau, also von außen muss man sich das so vorstellen, es ist eine große weiße Kuppel, also so wie man sich vielleicht auch eine Marsstation vorstellen könnte. Und wenn man in diese Kuppel reingekommen ist, dann wirkt die erstmal relativ groß. Also vom Durchmesser waren das 11 Meter. Und die Raumaufteilung war eben so, dass auf der einen Hälfte waren so die ganzen Räumlichkeiten. Da war die Küche, da war ein Bad, da war ein Labor. Und im Obergeschoss, also man ist dann über eine Treppe hochgekommen, und im Obergeschoss waren dann die Räume für die einzelnen Crewmitglieder. Insgesamt 6 Räume plus nochmal ein Bad. Und das war die eine Hälfte der Kuppel. Und die andere Hälfte der Kuppel, da gab es keine Zwischendecke. Das heißt, wenn man da reingekommen ist, dann hatte man wirklich so 5 bis 6 Meter bis oben an die Decke. Also uns ist wirklich sprichwörtlich die Decke nicht auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, dieser große Raum, der war auch sehr hilfreich, weil wir waren ja immer in dieser Kuppel, beziehungsweise dann in einem angrenzenden Container. Aber wir haben uns nicht eingeengt gefühlt. Und ich glaube, das war sehr hilfreich.
Also auch psychologisch war die Raumsituation designt. Dennoch, es war keine Drei-Zimmer-Suite mit eigenem Wellnessbereich. Wie groß war Ihr persönlicher Bereich?
Genau, also diese Zimmer waren sehr schmal. Also am Eingangsbereich war das Zimmer im Prinzip so schmal wie die Tür. Und dann nach hinten sind sie ein bisschen breiter geworden, eben durch den kreisförmigen Grundschnitt. Aber in dieses Zimmer, da passte im Prinzip ein Bett, ein kleiner Schreibtisch, ja, und dann noch ein kleiner Hocker und ein bisschen Stauraum. Dann war noch so ein kleines Regal für so private Gegenstände. Aber das war es im Wesentlichen.
Klingt für mich ein bisschen wie eine Knastzelle halt auf dem Mars.
Ja, viel größer war das wahrscheinlich nicht. Eher sogar kleiner. Aber wir hatten unseren eigenen privaten Rückzugsraum.
Das ist wichtig, ja. Und Fenster zum Öffnen, zum Lüften zwischendrin, gab es auch keins, oder?
Die gab es nicht, genau, weil auf dem Mars konnte man ja das Fenster auch nicht aufmachen.
Da sind wir schon ein bisschen vielleicht bei der Frage jetzt auch, was sind denn die Stressoren und auch die Grenzen, die man in so einer Situation ja bewusst ausloten will und erleben will? Fangen wir mal ganz banal an, Hygiene, Wasserverbrauch.
Das war gar nicht der größte Stressor, würde ich sagen. Aber es war tatsächlich so, wir hatten Wassertanks mit jeweils 500 Gallonen, also so 1500 bis 2000 Liter Wasser. Und die konnten zwar nachgefüllt werden, aber trotzdem war die Vorgabe, dass wir möglichst wassersparend vorgehen sollten. Und wir hatten so eine Richtlinie, die sagte, nicht mehr als 8 Minuten zu duschen, und zwar pro Woche.
Das ist doch relativ übersichtlich. Jetzt sagten Sie, war gar nicht die größte Herausforderung. Was war denn die größte?
Also die größte Herausforderung sind 3 Sachen. Das eine ist die Isolation, also wirklich die Isolation. Man ist auf sich selbst gestellt, man ist fernab von allen anderen Menschen, die irgendwie technisch unterstützen können oder die auch von Freunden, Familie.
Auch Kommunikation ist schwierig, ne? Verzögert stark.
Genau, also wir haben 20 Minuten Zeitverzögerung simuliert. Also das ist so diese Isolation von anderen Menschen. Zusätzlich waren wir auf unser Habitat, auf unsere Kuppel, auf unseren Lebensraum, auf die Station beschränkt. Wir konnten zwar auch mal nach draußen gehen, aber dann eben mit simulierten Raumanzügen. Das heißt, wir waren also nicht nur isoliert von Freunden, Familien, sondern wir waren auch isoliert von unserer Umgebung. Selbst wenn wir nach draußen gegangen sind, waren wir ja immer noch im Anzug und hatten eben keinen direkten Kontakt mit der Außenwelt. Und das Dritte, ich denke, mit die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass wir auf der einen Seite zwar isoliert von anderen Menschen sind, aber gleichzeitig mit unseren Crewkameraden zusammen sind. Und das eben über diesen längeren Zeitraum.
Verstehe, da gibt es dann auch Gruppendynamik, psychologische Prozesse. Wie haben Sie das erlebt?
Genau, also was man so typischerweise bei diesen Langzeitmissionen schon beobachtet hat, ist, dass am Anfang ist die Stimmung sehr gut. Alles ist neu, alles ist aufregend, man beschreitet zusammen neues Terrain. So im zweiten Viertel ist man dann so ein eingespieltes Team, man kennt sich gegenseitig, man ist sehr, sehr produktiv, da läuft alles gut. Und dann kommt das dritte Viertel und da ist es dann eben so, dass man so die Macken der anderen kennt. Also man kennt sich nicht nur gegenseitig, sondern man kennt eben auch inklusive die Macken. Man hat die ganzen Geschichten schon mal gehört. So die Konflikte fangen an, sich zu wiederholen oder wiederholen sich schon längst. Man ist so ein bisschen genervt, gestresst.
Und man kann sich nicht aus dem Weg gehen, oder? Oder doch?
Und man kann sich nicht so richtig aus dem Weg gehen. Und dann, also deswegen so das dritte Viertel ist somit das Schwierigste und dann kommt aber das vierte, das letzte, wo man sich eben schon darauf freut, dass die Mission bald zu Ende ist und man Freunde und Familie wiedersehen kann. Also da geht die Stimmung dann wieder nach oben.
Also das ist psychologisch schon mal eine große Herausforderung. Jetzt gibt es aber noch ja einen anderen Part. Hatten Sie denn auch Aufgaben? Hatten Sie simulierte Spacewalks oder irgendwelche Operationen oder was weiß ich, Gewächshäuser, um die Sie sich kümmern mussten?
Ja, also wir hatten viele Aufgaben. So die wichtigsten 2 Aufgaben waren einmal das Habitat, also unser Haus am Laufen zu halten. Das klingt erstmal total banal, ja, im Haus wohnen, aber es ist eben so, dass, also ich meine, in jedem Haus geht mal irgendwas kaputt, muss repariert werden. Und ich meine, unsere Herausforderung war, wenn die Toilette verstopft ist, dann können wir keinen Klempner rufen. Wenn die Elektrik nicht funktioniert, dann können wir keinen Elektriker rufen. Wir konnten zwar Mission Support kontaktieren per E-Mail und haben dann auch 40 Minuten später eine Antwort bekommen.
Aber es war keine Akuthilfe. Sie mussten sich eigentlich im Notfall auch schnell selber helfen.
Genau. Also Hand anlegen konnten nur wir selber.
Okay. Wenn Sie das jetzt mal zusammenfassen, gibt es denn so eine Kernerkenntnis? Ich meine, klar, es waren 365 Tage, aber gibt es irgendwie so eine Kernerfahrung, die Sie aus dem Ganzen mitnehmen konnten für sich?
Also ich meine, der eine Grund, warum ich daran teilnehmen wollte, war so dieses Erfahren, wie läuft eigentlich so eine Mission ab? Was passiert da mit den Menschen? Was passiert mit den Menschen miteinander, aber auch mit den Menschen selbst? Und ich fand das sehr spannend zu sehen. Also ich würde eben sagen, dass die Personen unter uns in der Crew, die sehr anpassungsfähig sind und sehr teambereit, also die teamfähig, also die ja wirklich die Ziele des Teams über die eigenen persönlichen Ziele stellen. Ich glaube, die waren mit am erfolgreichsten und auch die, die ein dickes Fell hatten, also die auch mal ein bisschen wegstecken können. Weil ich meine, man kann so gut miteinander harmonieren und es gibt trotzdem irgendwas. Und man kann ja auch nicht wegen jeder Kleinigkeit dann ein großes Drama machen.
Also Kooperationsfähigkeit könnte man sagen und Widerstandsfähigkeit so in gewisser Weise, oder?
Genau. Und dann eben auch diese Anpassungsfähigkeit. Also ich muss mich an meine Crew-Kameraden anpassen. Ich meine, jeder Mensch ist so ein bisschen anders. Man muss halt das Miteinander, darauf muss ich mich eben einlassen können. Aber auch die Bedingungen auf dem Mars. Ich meine, bei uns war es ja nur der simulierte Mars, aber nichtsdestotrotz, also diese Rahmenbedingungen mit der verzögerten Kommunikation, mit den Außeneinsätzen, dass wir da nur im Anzug rausgehen durften, Kommunikation nur per E-Mail, mit Ressourcen sehr sparsam umgehen. Also darauf muss man sich eben auch einlassen. Und diese Anpassungsfähigkeit, das kann man ein Stück weit trainieren, aber wer das von vornherein schon mitbringt, ist, würde ich sagen, ist da klar ein Vorteil.
Was war Ihre größte Krise?
Also wir hatten so ein Thema, das bei uns immer wieder auf den Tisch gelegt wurde, was immer wieder zu Diskussionen geführt hat. Das war bei uns das Thema Sicherheit. Wir hatten da ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Also die einen waren eher auf dem Standpunkt, naja, wir sollten so wenig Risiken eingehen wie möglich. Und die anderen waren eher auf dem Standpunkt, naja, wenn wir schon auf dem Mars sind, auch wenn es nur der simulierte Mars ist, aber wenn wir schon hier sind, dann wollen wir den natürlich auch erkunden. Und das heißt nun mal in der Landschaft, in der wir unterwegs waren, ich meine, es ist auf dem Berg, da gab es einige Höhlen. Da muss man halt in Kauf nehmen, dass man da vielleicht mal umknickt oder irgendwie wegrutscht oder was auch immer. Und wir hatten ja kein Krankenhaus nebenan. Also insofern, ein gewisses Risiko war dabei. Und dieses Thema, wir haben dann immer wieder darüber diskutiert und wir haben dann auch immer wieder Kompromisse gefunden und Lösungen gefunden. Aber wenn eben für den einen Aspekt eine Lösung gefunden wurde, dann kam halt irgendwie ein paar Tage später ein anderer Aspekt wieder auf. Das war so ein wiederkehrendes Thema. Und das war tatsächlich auf die Dauer dann anstrengend.
Wenn wir den Blick jetzt mal etwas weiten. Es ist ja nicht das einzige Experiment, das stattfand und auch nicht, dass das stattfinden wird. Wir sind jetzt wieder in einer Situation, wo gerade wieder Simulationen laufen und nächstes Jahr wieder eine neue startet. Wie würden Sie das denn auch zusammenfassen? Wo stehen wir jetzt, was den Output dieser Experimente betrifft? Ist dann noch wahnsinnig viel zu tun? Wir müssen noch 100 Habitatsimulationen machen oder nähern wir uns langsam dem Wissen an, das wir bräuchten für den Ernstfall?
Ja, sowohl als auch. Also ich sag mal, die Schwierigkeit bei diesen Langzeitmissionen ist natürlich, dass sie so lange dauern. Ich kann diese Effekte und diese Dynamiken, die kann ich eben erst beobachten, wenn ich so eine gewisse Mindestdauer habe. Und die liegt eben bei mindestens einem halben Jahr. Länger ist besser. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann eben so eine Langzeitmission oder so eine lange Langzeitsimulation durchgeführt habe, dann habe ich einen Datenpunkt, dann habe ich eine Crew-Zusammensetzung, dann habe ich eine Gruppe von Menschen. Und wenn man eben so ein bisschen Statistik betreiben möchte und wirklich auch verschiedene Konstellationen durchprobieren möchte, dann reicht mir dieser eine Datenpunkt nicht. Dann brauche ich eigentlich mehrere Dutzend, vielleicht, also am liebsten mehrere hundert, aber ich meine mehrere hundert Simulationen, wenn davon jede mindestens ein halbes Jahr dauert, ist halt schwierig.
Würden Sie dann sagen, dass wir aufgrund dieser Experimente sagen können, ja, wir können das wagen? Oder ist vielleicht die Bilanz auch so, nein, wir werden es nicht schaffen. Es tauchen viel zu viele Probleme auf.
Also ich würde sagen, so ein Zwischending. Also ich denke, ja, auf jeden Fall, Menschen können das schaffen. Aber, und das ist die Einschränkung, das Team muss zusammenpassen.
Aber heißt es, der psychische Faktor, der persönliche Faktor, der menschliche Faktor ist viel spannender und schwieriger als der rein technische?
Ich würde das gar nicht gegeneinander vergleichen. Ich würde eher sagen, dass eine Mission scheitern kann, weil die Rakete beim Start explodiert. Die Mission kann aber genauso gut scheitern, weil die Crew nach einer gewissen Zeit nicht mehr miteinander klarkommt und sich gegenseitig behindert, vielleicht auch sabotiert und am Ende vielleicht auch nicht, ob das jetzt physisch oder psychisch ist, aber am Ende nicht heil wieder zurückkommt. Und beide Szenarien wären fatal.
Sie haben jetzt den menschlichen Faktor benannt. Was würden Sie denn technisch noch nennen, ist die größte Hürde, vor der man noch steht, um sowas zu wagen?
Also eine Hürde, die wir tatsächlich noch haben, ist die Weltraumstrahlung. Gerade auf dem Weg zum Mars durch den interplanetaren Raum ist die Crew der Strahlung eigentlich nur durch ihre Transportfähre durch die Hülle geschützt. Und selbst auf dem Mars, auf der Oberfläche, ist es zwar ein bisschen abgeschwächt, aber es ist immer noch deutlich stärker als das, was wir auf der Erde haben. Und diese Strahlung wirklich abzublocken, so weit runter, dass nur ein vertretbares Restrisiko bleibt, das ist nicht ganz trivial. Und das ist eine der größten Herausforderungen, also generell auch die Menschen physisch fit zu halten. Auch durch den, ich meine, ein halbes Jahr durch Schwerelosigkeit ist halt für die Muskelmasse und für die Knochenmasse ein Problem.
Also, dann fassen wir das nochmal zusammen. Sie haben es benannt, es ist schon ein großes Risiko, dort überhaupt hinzufliegen, Strahlungsrisiko. Dann ist es spannend, können wir überhaupt landen? Wenn wir doch landen, ist die Frage, überleben wir diese Landung? Dann sind wir auf eine der feindlichsten Umgebungen, die man sich vielleicht auch vorstellen kann, und soll dort sein Leben verbringen. Das klingt ja absolut abenteuerlich und fragt sich, warum sollten wir uns dem eigentlich aussetzen?
Ja, da gibt es verschiedene Antworten. Also für mich persönlich ist es tatsächlich die Neugier. Also ich finde das einfach mega spannend, auf einem anderen Planeten zu sein, den erkunden zu können, die Umgebung zu spüren, die veränderte Gravitation zu spüren. Der Himmel sieht ganz anders aus. Also ich finde das mega spannend. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es auch so, dass wenn wir zum Mars fliegen, dann bekommen wir nochmal einen ganz anderen Blick auf unser Sonnensystem und auf die Entstehung der Planeten. Weil im Moment, wir gucken ja prima von der Erde aus, aber vom Mars gucken wir immer so von der Oberfläche. Aber dann wirklich auf der Oberfläche zu sein und vor Ort sich das angucken zu können, kriegt man nochmal ein ganz anderes Spür dafür, nochmal ganz andere Informationen. Und dann natürlich die Frage, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat. Das ist, glaube ich, aus wissenschaftlicher Sicht so die spannende Frage.
Das sind in der Tat alles spannende Fragen. Nur, wenn man das jetzt in Verhältnis setzt zur Überlebensquote, wir haben die ganzen Risikofaktoren benannt, wäre das ein sehr hoher Preis, den man für diese Erkenntnisse zahlt?
Ich denke ja. Auch weil ich weiß, dass momentan in der Raumfahrt sehr viel daran gesetzt wird, eben dieses Risiko für die Menschen so weit abzusenken, wie es nur irgend geht. Dass man eben verschiedene Aspekte anschaut. Also das reicht davon, das Habitat zu designen. Das reicht darüber, die Rakete so zu bauen und zu testen, dass sie funktioniert. Man guckt sich an, wie kann ich die Ressourcen vor Ort nutzen, um den Menschen möglichst guten Komfort zu geben oder das Überleben zu ermöglichen. Also es wird sehr viel Energie und sehr viel Ressourcen werden genau da reingesteckt, dieses Risiko zu minimieren. Und ich meine, ein gewisses Restrisiko bleibt. Aber ich bin der Meinung, dass die Antwort auf diese wissenschaftlichen Fragen dieses Restrisiko sehr wohl rechtfertigt.
Wann könnte es soweit sein, dass wir tatsächlich erstmals bemannt, befraut zum Mars starten?
Astronautisch, ja, ist nicht ganz einfach im Deutschen. Also ich persönlich hoffe, so in den nächsten 15 bis 20 Jahren, das ist auch das, was die Raumfahrtagenturen grob als realistisch abschätzen. Ich vermute, dass die größte Herausforderung gar nicht so sehr technischer Natur ist, sondern eher finanziell und politisch. Wobei da ist es ja aktuell so, dass die USA, also die Chinesen haben sich ja jetzt positioniert, dass sie auch zum Mars fliegen wollen in absehbarer Zukunft, nachdem sie auf dem Mond gelandet sind. Die Amerikaner wollen das auch. Und ich sag mal so, konkurrenzbelebtes Geschäft. Also insofern, ich denke, könnte durchaus sein, dass es nicht 20 Jahre dauert.
Würden Sie mitfliegen? Auch ohne Rückfahrticket?
Also ich würde zum Mars fliegen, aber ich würde schon gern wieder zur Erde rückkommen wollen, weil die Erde hat schon noch ein paar schöne Flecken. Also ich meine, wir Menschen sind nun mal für die Erde geschaffen, wir haben uns an die Erde angepasst. Also ich glaube, ich würde schon wieder gern zurückfliegen wollen. Auf der anderen Seite, ich kann natürlich nicht vorhersagen, wenn ich auf dem Mars stehen würde, ob ich das dann immer noch so sehe.
Sagt Christiane Heinecke, Physikerin vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Uni Bremen. Das ist der komplette Titel. Sie hat bereits ein Jahr auf dem Mars gelebt, zumindest in einer Simulation. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gern.
Und mehr Infos rund um dieses Thema gibt's auch in den Shownotes. Verlinkt ist dort unter anderem auch der Grundriss des Mars-Dune-Alpha-Habitats der NASA und eine Sendung, die nochmal genau beleuchtet, vor welchen Herausforderungen Ingenieure stehen, wenn sie eine Marslandung mit Menschen an Bord meistern wollen. So viel vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Martin Schramm.